Habt ihr uns vermisst?
Total. Das hat sich auf jeden Fall letztes Mal keiner beschwert, dass wir zu spät veröffentlicht haben. Das ist schon mal gut.
Ich weiß nicht, ob das gut ist. Eins, also 3, 2, 1.
Ich glaube, du musst noch mal.
Juti, also 3, 2, 1.
Hallo und herzlich willkommen zu den Polygy Podcast News. Ich bin Ben.
Ich bin Martin.
Und wir betreiben den Podcast-Hosting-Dienst Polygy. In den Polygy Podcast News präsentieren wir alle 2 Wochen in Anführungszeichen. News aus der Podcast-Szene, News von Podigy selbst und versuchen irgendwie so ein bisschen Themen, die über die letzten 2 Wochen seit der letzten Aufnahme aufgekommen sind, so ein bisschen ja auch zu diskutieren. Ja, was steht denn heute so auf dem Programm?
Ja, wir haben so ein paar, glaube ich, interessante Themen. Das wird eher eine kurze Folge, aber glaube ich schon interessant. Es gibt interessante News zu Podigy und unserem Team. Und ja, ein Rant ist noch dabei. Natürlich geht es um die Apple-Submission-Probleme und dann reden wir noch kurz, glaube ich, über die Statistiken.
Genau, kurz, aber interessant. So muss es sein. So ist der perfekte Podcast. Haben wir ja letzte Woche gelernt, letzte Folge. Genau, zum Team. Wir bekommen Zuwachs, wir kriegen Verstärkung.
Yay.
Warum kriegen wir Verstärkung?
Ja, weil wir ohne, glaube ich, nicht mehr lange im Business bleiben würden. Nee, wir bekommen tatsächlich unseren ersten Mitarbeiter ever überhaupt für den Kundensupport. Wir hatten vor einigen Wochen jetzt mittlerweile eine Stelle veröffentlicht und Leute gesucht und da haben sich glücklicherweise ein paar sehr, sehr interessante Menschen gemeldet mit sehr würde ich mal sagen, bunten einfach Backgrounds und da waren auch ein paar Leute dabei, die schon länger auch in der Podcast-Szene unterwegs sind und ja, am Ende hat es mit Christopher aka Vanilla Chief auf Twitter geklappt.
Genau, er hat unseren knallharten Bewerbungsprozess durchlaufen. und wie wir das gemacht haben, also werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge, wird Christopher dann hoffentlich auch schon hier auch mit dabei sein. Und ich denke, da werden wir dann auch vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie wir unseren ersten Mitarbeiter gefunden haben, also wie wir das so ein bisschen angegangen sind. Und was wir vielleicht anders machen, als wir es aus den Firmen gewohnt sind, wo wir vorher so gearbeitet haben und wie man vielleicht so den normalen Bewerbungsprozess so ein bisschen kennt.
Genau. Und vor allem ist die Frage noch so, warum wir eigentlich jetzt jemanden mit für den Kundensupport gesucht haben. Der Grund einfach ist, weil wir tatsächlich mittlerweile in so einer Phase sind, wo wir schon sehr viele Kunden pro Monat dazu bekommen. Und vor allem initial ist der Supportaufwand schon ziemlich hoch. Vor allem bei Leuten, die zum Beispiel schon einen Podcast haben oder einfach noch unsicher sind oder irgendwelche Fragen zu dem Feature-Set von Podigy haben oder einfach generell erst so am Anfang ihrer Podcasting-Karriere stehen. Die brauchen natürlich alle am Anfang immer ein bisschen mehr Unterstützung, als wenn sich das Ganze schon so ein bisschen eingespielt hat. Und deswegen sind wir jetzt, ja, wir sehen uns dazu gezwungen, einfach auf Verstärkung uns zu nehmen, zu holen, weil wir es halt sonst einfach die anderen Aufgaben auch so ein bisschen darunter leiden, dass wir halt weniger Zeit haben. Und eigentlich ist es halt sind das super News. Das heißt, es geht eigentlich Prodigy ganz gut. Und wir glauben, dass wir dadurch, dass wir jetzt plus eins werden, auch unseren Kunden besser helfen können, weil wir auch einfach die zeitliche Ressource dann plötzlich noch nicht Vollzeitstelle, aber jemanden, der dediziert einfach sich um diese Anfragen kümmert. Heißt natürlich nicht, dass wir dann selber nichts mehr machen in die Richtung, sondern halt, es geht eher um so eine Art erste Anlaufstelle. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, aber so konkret können wir dann, glaube ich, erst
erzählen wir nächste
in der
Woche.
Nächsten Folge drauf eingehen. Ja, dann haben wir auch den Christopher bei uns und können so ein bisschen mehr über ihn erzählen und ja.
Genau. Und warum wir uns auf keinen Fall komplett aus dem Support-Business zurückziehen werden, also wir beiden jetzt, hat unter anderem auch mit so neben den normalen Support-Anfragen, die so kommen, wie, keine Ahnung, hier bitte importiert mal meinen Podcast oder wie kriege ich meinen Podcast in iTunes, sorgen dann auch immer wieder ja so zeitlich begrenzte Ereignisse dafür, dass es immer mehr im Support zu tun gibt. Und das ist die perfekte Überleitung zu unserem Apple Podcast Rant. Ja, erzähl mal.
Die war gut.
Ja, ne?
Sehr gut, ja. Ja, also wir hatten jetzt auch schon seit einer Weile her, so 2-3 Wochen ist es, hat es angefangen. Es gab plötzlich eine Welle von Podcast-Ablehnungen auf Seite von Apple, die anfangs wirklich sich niemand irgendwie erklären konnte, weil es halt bisher nie der Fall war. Also es war tatsächlich so, Podcast-Ablehnungen waren eher früher technisch begründet. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass auch inhaltlich, dass inhaltlich eine Begründung gab, um so einen Podcast abzulehnen. Das Problem ist, wir wussten eigentlich auch gar nicht, was los ist. Ja, das, irgendwann haben die Kunden einfach uns angefangen zu schreiben, so, ja, irgendwie wurde mein Podcast von Apple abgelehnt und ich weiß nicht warum. Und wir wussten es auch nicht, haben das wirklich versucht, erstmal erste Reaktion ist zu schauen, ist bei uns im Code alles noch korrekt oder haben wir irgendwie ein Problem mit der Auslieferung von Feeds, weil das war früher, wie gesagt, immer so das Problem, wenn überhaupt. Ne? Also irgendwann haben wir das auch so gelöst, dass wir tatsächlich seit locker 2 Jahren oder 3 absolut keine Probleme mit den Feeds mehr haben, zumindest was ja die Submission bei Apple und so angeht. Und das war so die erste Reaktion und das war es auch nicht. Und ja, dann kamen immer mehr Leute auf uns zu und irgendwann haben wir auch unseren Ansprechpartner bei Apple geschrieben. Und ich glaube, irgendwo parallel auch irgendwo gelesen, dass es vielleicht an einer Änderung an den Content Policies sein liegen könnte. Und das war dann tatsächlich der Fall. Wir haben dann irgendwie 2 Tage später eine Bestätigung bekommen, dass es halt ab jetzt nicht mehr geht, so mit irgendwelchen Keywords in Titles oder in den Autorenfeldern und so. Also um das nochmal einen Schritt zurückzugehen, es gibt halt viele oder bisher gab es viele Leute, es gab so einen Trend, zum Beispiel den Titel des Podcasts so zu gestalten, dass man zuerst einen Namen, ne, für den Podcast hatte. Zum Beispiel, keine Ahnung, Beispiel wäre der Freak-Stammtisch. Ne? Und dann würde man einen Bindestrich oder eine Pipe oder irgendwas schreiben und dann würde man sagen, der Podcast für ja, Geeks und Podcasts und tralala. Und dann hätte man quasi so eine Wurst von Keywords noch in dem Titel. Manche haben das sogar auch in dem Autorenfeld gemacht. Und natürlich, warum? Um halt besser gerankt zu werden bei der Suche in iTunes oder in Apple Podcasts.
Genau, dazu muss man ja auch noch sagen, dass das über Jahre irgendwie von verschiedenen Menschen aus der Podcast-Szene auch tatsächlich empfohlen wurde, um eben weiter oben in der Suche zu landen bei iTunes, weil die eben nur bestimmte Felder in der Suche berücksichtigen, wie zum Beispiel den, ich glaube, Titel, Subtitel, das Autorenfeld, explizit die Keywords, die ja theoretisch dafür da wären, die durchsuchen sie nämlich gerade nicht. Und deswegen haben sich eben die Leute diesen Workaround ausgedacht, dass man das dann halt hinter den Autorennamen dann noch irgendwie ja, alles Mögliche an Wörtern und jetzt, also es war irgendwie die ganze Zeit schon im Gespräch, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist und dass Apple da theoretisch gesehen den Podcast dafür entweder ablehnen oder, wenn er schon drin ist, sogar aus dem Store entfernen kann. oder würde. Und jetzt haben sie das anscheinend tatsächlich wahrgemacht. Leider eben ohne Vorankündigung. Und vor allem, ja, das Hauptproblem ist einfach, du submittest deinen Podcast und kriegst dann 2 Tage später eine E-Mail, dass dein Podcast abgelehnt wurde. Und das ist der Inhalt der E-Mail. Dein Podcast wurde abgelehnt. Punkt. Sprich,
Genau.
du kannst überhaupt nicht wissen, warum und was du tun kannst, damit er vielleicht doch reinkommt.
Ja, und es war nicht nur das, sondern man konnte tatsächlich den Podcast nicht mehr erneut submitten mit demselben Link. Das heißt, jemand, der zum Beispiel bei uns sich einen Podcast angelegt hat, hat sich so einen coolen Namen für die URL ausgesucht, hat dann versucht, den Podcast bei iTunes einzureichen. 2 Tage später kommt die Ablehnung. Und man konnte nicht einfach den Titel oder irgendwas korrigieren, sondern es ging einfach gar nicht. Und dann, klar, musste man versuchen, die URL von dem Feed zu ändern, was natürlich geht, wenn es ein komplett neuer Podcast ist. Aber wenn der Podcast zum Beispiel schon woanders gemeldet ist, wie Spotify oder so, war es dann halt schon ein Aufwand, dass man das an allen anderen auf allen anderen Plattformen dann auch ändern musste. Und ja, und im Endeffekt wussten wir auch nicht wirklich, woran es so richtig liegt, bis wir dann irgendwie die Bestätigung bekommen haben, ne? Und das ist jetzt wohl auch wieder anders. Habe ich jetzt vor 2, 3 Tagen gesehen, dass es halt jetzt schon wieder geändert wurde, dass man dann jetzt tatsächlich wieder mit derselben URL den Feed einreichen kann. Ja, dann wird erneut gecheckt. Es bleibt aber verwirrend, weil man dann manchmal das Okay bekommt, dass der Podcast eingereicht wurde und 2 Minuten später kommt die Ablehnung, weil irgendwas anderes nicht stimmte. Also das ist wirklich, ich hatte tatsächlich auch diese Woche einen Fall, da habe ich den Podcast für eine Kundin erneut eingereicht. Der wurde nach 2 Minuten abgelehnt, nochmal eingereicht, nochmal abgelehnt. Dann habe ich einfach tatsächlich den Link, also die Subdomain von dem Podcast geändert, nochmal eingereicht und dann ging es durch. Also, na, komplett absurd. Das Schlimmste an der Geschichte ist natürlich einfach, ich meine, an sich ist es ja korrekt, dass man nicht bestimmte Felder nicht als irgendwie, ne, so Keyword-Parade irgendwie missbrauchen sollte. Andererseits ist diese Kommunikation wirklich, die war komplett mangelhaft.
Ja, es gab keine.
Also es gab keine und man muss da wirklich, man redet quasi mit einer Wand. Ja, und
Aber es ist eine
versucht,
sehr schöne Wand.
ja,
Apple-typisch. Es ist sehr gut
also ich meine,
designt, diese Wand.
fairerweise haben wir initial, nach 2 Tagen Stress, nach 2 Tagen Stress haben wir dann erfahren, okay, es gibt jetzt eine Änderung in diesen Content Policies. Und durch andere Kanäle hat man sich dann das quasi, ne, also eine Vorstellung machen können, so okay, das liegt wohl an den Keywords in den Titeln und das war so das Muster und dann irgendwann wusste man das schon, aber es war so wirklich die ersten 2, 3 Tage echt Chaos pur, bis wir dann diese Info bekommen haben und das Lustige war sogar in dieser Info standen so 3 oder 4 Links, hier sind unsere Content Policies, Best Practices, tralala, ja, man hat diese Links geklickt und man hat nichts dazu gefunden, keinerlei Info. Ja, also auch es gab auch keine Warnung über die üblichen Kanäle, es gab keine extra Info, dass Apple jetzt, also so wie sie das jetzt mit den HTTPS-Feeds angekündigt haben, ich kann echt nicht verstehen, warum sie das nicht mit dieser Änderung gemacht haben. Das wäre so einfach wie zu sagen, Leute, ab dem 1. August geht das nicht mehr. Und dann hätten wir es gewusst und dann wäre echt, hätten sie sich auch
Das wäre deutlich
tonnenweise.
entspannter. Ja, die haben ja vor allen Dingen, haben sie ja wahrscheinlich auch ihren eigenen Support damit gededost. So ein bisschen.
Und Stichwort eigener Support. Das Allerlustigste an der Geschichte ist halt, um jetzt den Rant wirklich so rund wie möglich zu machen, der Support von Apple wusste davon auch gar nichts. Der Support von Apple wusste nichts von dieser Policy-Änderung. Das heißt, die hatten immer auch gesagt, ja, wir wissen es auch nicht. Und dann haben sie irgendwie, ne, die Antwort irgendwie, ja, die hatten auch keine Antwort für das Problem. Haben gesagt, hier ist technisch sieht alles gut aus, wissen wir einfach nicht.
Ja, meine erste Vermutung war ja tatsächlich auch, dass da irgendwie, vielleicht haben sie irgendwie einen neuen Reviewer, der ein bisschen genauer hinguckt oder so. Das ist, ja, spannend. Vor allen Dingen, es war dann irgendwie 2 Tage, waren es erstmal nur Ablehnungen, Und dann kamen halt so die ersten E-Mails mit, hier, ich habe eine E-Mail von Apple bekommen, dass mein Podcast aus dem Verzeichnis geflogen ist. So, aha, gut. Ja, wir...
Obwohl das, glaube ich, nicht so oft passiert
ist. Nee, das stimmt.
Es war, glaube ich, eher eine Ausnahme, weil ich hatte auch schon so ein bisschen Angst, dass da jetzt viele plötzlich rausfliegen werden. Aber zum Glück war es noch nicht der Fall. Auf jeden Fall würde ich allen, die in irgendeiner Form Keywords in Titel- oder Autorenfeld haben, absolute Empfehlung, ändert das bitte, wenn ihr nicht aus dem Store irgendwann rausfliegen wollt. Weil es kann sein, dass Apple natürlich nicht alle Podcasts durchgeht, die schon im Store sind, aber vielleicht gibt es dann ab und zu mal eine wichtigere Änderung oder es wird irgendwas gemacht und dann schauen die nochmal drüber und dann könnte es sein, dass euer Podcast rausfliegt und den Stress will man nicht haben.
Generell kann man einfach sagen, die Sachen, die für Menschen lesbar sein sollen, schreibt sie für Menschen, nicht für Computer.
Richtig.
Also alles, was der Mensch sieht in seinem Podcatcher, im iTunes-Verzeichnis auf der Webseite, schreibt es für Menschen, nicht für Computer. Dann seid ihr in der Regel auf der sicheren Seite, sowohl bei Google als auch bei Apple. Als auch wahrscheinlich bei vielen anderen Plattformen, die irgendwie eine Suche implementiert haben und da auch irgendwelche Regeln anwenden, was eben hochgerankt wird und was vielleicht aus dem Index rausfliegt, wegen irgendwelcher Gründe. Aber zum Glück war das ja nicht das einzige Problem bei Apple im gleichen Zeitraum. Weil sonst wäre es ja langweilig gewesen.
Ja, was hatten wir noch für ein Problem?
Dass wir extrem viele E-Mails bekommen haben, dass sich Leute nicht bei Podcasts Connect, also der Webseite, auf der man seinen Podcast in das iTunes-Verzeichnis einreichen oder verwalten kann, anmelden konnten. Dass sie da irgendwie so eine Schleife beim Login bekommen haben. Was dann nachher dazu geführt hat, dass sie irgendwann auf einer Fehlerseite gelandet sind, sich aber einfach nicht in ihren Account einloggen konnten oder auch keinen neuen erstellen konnten. Und auch da Kommunikation 6, würde ich sagen. Das Einzige, was irgendwie nach außen gedrungen ist, war, dass irgendjemand eine E-Mail, die er vom Apple Support bekommen hat, einen Screenshot davon auf Reddit gepostet hat, wo drin steht, dass das Problem bekannt wäre und ja, Techniker ist informiert. Und also es scheint.
Ist jemand rausgerutscht da, ne? Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich jemand Neues im Support, der noch nicht wusste, was er rausgeben darf und so. Es hat sich jetzt anscheinend behoben, weil ich habe jetzt schon länger nichts mehr gelesen. Man weiß auch natürlich nicht, woran es lag. Wahrscheinlich haben sie einfach niemanden gefunden, der noch Java konnte bei Apple. Um sich an diese Software ranzutrauen.
Genau, also was ich dann irgendwann, das Muster, was ich erkennen konnte irgendwann, war halt die alten Accounts, die funktionierten alle, die neuen Accounts, die Leute zum Beispiel erstellt haben, so, es gibt viele Leute, die einfach einen Podcast starten, vielleicht keine Apple-User sind, die haben noch keine Apple-ID, also all die neuen Apple-IDs waren von dem Problem betroffen. Das Problem selber gibt es, glaube ich, schon sehr, sehr lange.
Ja, das stimmt.
Nur war es halt nicht immer der Fall. Bei manchen ging es, also wir hatten die schon ein paar Anfragen, schon auch so vor locker 2-3 Monaten, oder wo wir sogar diese Submission dann machen mussten für unsere Kunden. Und jetzt in den letzten Wochen natürlich auch zusammen mit diesem anderen Problem, mit den Content Policies, war es echt die Hölle, muss ich sagen. Zum Glück ist es jetzt tatsächlich behoben, wir haben schon länger nichts mehr gehört. Auch mit den Ablehnungen ist es, glaube ich, jetzt soweit durch.
Was ja eigentlich komisch ist. Also, vielleicht haben sie vielleicht die E-Mail verändert oder so? Die Ablehnungs-E-Mail? Naja, wer weiß. Wir werden es erfahren.
Ja.
So, Randende.
Genau.
War doch schön.
Mir fällt leider keine Überleitung ein, aber statistisch gesehen passiert immer was. War es okay? Naja, gut.
Ja.
Nein, wir möchten über so kurz erstmal anfangen, über das Thema Podcast-Statistiken zu sprechen. Wir möchten aber nicht alles in einer Folge am Stück machen, weil es halt schon so ein Thema ist, da kann man locker 6 Stunden drüber reden und trotzdem hätte man noch wahrscheinlich am Ende Themen. Es geht um halt Podcast-Statistiken. Wir möchten vielleicht kurz beschreiben, wie überhaupt Podcast-Statistiken generell funktionieren. Jetzt ohne groß ins Detail zu gehen. Wir möchten auch so kurz über verschiedene Initiativen, die es so gerade gibt, am Start berichten, um Podcast-Statistiken einfach besser zu machen. Und vielleicht in den kommenden Episoden können wir auch so ein bisschen ja, ins Detail gehen, wie wir das bei Podigee machen, was halt auch sehr viele Leute interessiert. Und wir werden auch immer wieder gefragt, so was bedeuten die Zahlen und so. Und das können wir, glaube ich, dann ja, konkret erklären. Ja,
Genau.
also
Überschreiben
Statistiken.
wir das Ganze mit Podcast-Statistiken eine Geschichte voller Missverständnisse, oder?
Ja. Naja, das Thema Statistiken in Podcasts ist halt einfach erstens, um das mal ganz vorne anzufangen, es ist einfach, es funktioniert anders als woanders. Also Statistiken, also da Reportings oder Analytics, wie man das auch, wie man die auch kennt, die funktionieren in der Podcast-Welt anders als jetzt klassisch auf Webseiten oder auf Plattformen wie halt YouTube oder andere. Warum? Weil es einfach die Natur des Mediums ist, dass es ein verteiltes Medium ist. Das heißt, verteilt, es gibt nicht die eine Plattform, ne, wo halt Produzenten und Konsumenten gleichzeitig ja, arbeiten oder konsumieren, produzieren. Und das heißt, es gibt verschiedene Produzentenplattformen, ne, das sind halt Podcast-Hoster oder Leute, die selber hosten. Und dann gibt es halt auch verschiedene Clients. Also Clients heißt so viel wie Apps, irgendwelche Player, irgendwelche, ja, einfach Möglichkeiten, den Podcast abzuspielen. Ja, also Podcatcher nennt man die zum Beispiel auch. Und dadurch, dass es halt nicht einheitlich ist, ist es auch, ja, historisch gesehen immer schwer gewesen, einfach sinnvoll zu tracken, wer was, wie viel abgespielt hat und wie lange und so weiter. Ja. Und
Zusätzlich
ja.
jetzt im Vergleich zu einer normalen Webseite, die ich ja quasi lade und mir in der Regel sofort angucke und selbst wenn ich sie jetzt einen Tag später lese, kann der Browser oder die Webseite, die ich da geladen habe, theoretisch immer noch sehen, ob ich in dem Artikel irgendwie rumgescrollt habe oder wann ich die Seite zugemacht habe, wie lange ich auf der Seite geblieben bin. Bei Podcasts hast du dann neben dieser Dezentralität, die du gerade schon angesprochen hast, auch noch das Problem, dass du eine Entkopplung zwischen Download und tatsächlichem Hören hast. Sprich, nur weil irgendjemand deine Folge runtergeladen hat, heißt das noch lange nicht, dass er sie auch gehört hat. Geschweige denn, dass er sie komplett gehört hat.
Genau, also das ist halt das, die Problematik ist einfach, so wie ich das gesehen habe, 99% der Hoster dieser Welt, die keine eigenen Podcatcher haben, lösen das Problem einfach über die Downloads der Audiodateien. Ja, also nicht von dem Podcast-Feed, sondern tatsächlich von der Audiodatei, wie sie von dem Server abgeholt wird. Und da werden halt bestimmte Metriken getrackt, was, ne, wie viel wurde runtergeladen, von welcher IP-Adresse, vielleicht noch ein paar andere Infos, so User Agent, also was das für eine Art von Gerät oder Device oder Software ist. Aber viel mehr kriegt man da tatsächlich nicht raus, weil das ist halt so Natur der Sache, ne? Also es ist halt nicht möglich, viel bessere Statistiken über den Downloadweg zu kriegen. Es ist aber so, ist Zustand, ne, der Technik. Mit der Ausnahme von zum Beispiel iTunes oder Apple Podcasts und Spotify. Also beide bieten eigene, etwas bessere, sag mal, Statistiken, weil sie halt auch die Client-Seite in der Hand haben.
Stitcher wäre zum Beispiel auch noch so ein Beispiel an
Genau.
der Stelle.
Aber das halt immer, Voraussetzung ist immer, dass der Inhalt an derselben Stelle konsumiert wird. Und dass das, ne, also das heißt, weil das ist immer so ein bisschen verwirrend, bei Apple Podcasts oder bei iTunes, ne, iTunes ist gleichzeitig ein Verzeichnis, ja, und so, also quasi auch die Quelle für die Podcatcher zum Beispiel, die sich das dann auch über iTunes tatsächlich die Daten abholen, aber beim Abspielen gehen die dann direkt zu dem Hoster, ja. Und das heißt, es kann, also iTunes kann zum Beispiel oder Apple kann nur clientseitig die Statistiken tracken, die über Apple Podcast, die App oder iTunes auf Mac oder Windows abgespielt wird.
Ich glaube, es ist sogar tatsächlich nur Apple Podcast. Ich glaube, es ist noch nicht mal iTunes auch.
Okay, also aber technisch wäre es möglich.
Genau.
Wenn, ne? Aber
weil ihnen halt die Software gehört. Also theoretisch könnten jetzt zum Beispiel auch, keine Ahnung, Pocket Cast und Overcast hingehen und ihre eigenen Statistiken irgendwie anbieten. Könnten sie theoretisch tun, wenn sie wollten.
Mhm.
Du musst zu Apple gehen, deine Statistiken angucken, du musst zu Spotify gehen, deine Statistiken angucken, du musst zu theoretisch Overcast, theoretisch Pocket Casts, Stern Podcatcher gehen und dir überall deine Statistiken zusammensuchen.
Genau, und das ist so das Thema, was wir vielleicht beim nächsten Mal besprechen können, was auch uns oft Leute fragen, ist einfach, ich habe ja diese Apple Analytics und wie spielt das dann mit den Zahlen bei Podigy zusammen? Also, ne, weil wir zum Beispiel auch alle die Informationen aus den verschiedenen Podcatchern serverseitig natürlich tracken, aber das überschneidet sich natürlich, weil Apple dann auch über bestimmte Geräte, alles was iOS 12 kann und so, dann auch tracken, auf Client-Seite tracken kann. Also wie gesagt, nächstes Mal versuchen wir das auch ein bisschen einfacher als jetzt zu erklären. Grundsätzlich geht es darum, es gibt halt zwei Möglichkeiten, Statistiken zu tracken. Einmal serverseitig und einmal clientseitig. Clientseitig ist immer besser, weil man viel mehr Informationen über die Interaktion von dem
Hörer. Man ist im Prinzip näher am Hörer dran. Also wenn du auf so eine normale, sagen wir mal, Nachrichtenwebseite gehst, ich meine, die erfahren quasi alles über dich, außer deine Schuhgröße und deine Blutgruppe. Gefühlt.
Und selbst da würde ich sagen,
da sind sie dran. Und ja, bei Podcasts ist es eben komplett anders. Da gibt es dieses detaillierte Tracking, gibt es da in dem Sinne nicht. Also auch Tracking über verschiedene Webseiten, wie das Google und Facebook machen, um ihre Werbung auszuspielen, die dann im Prinzip über die Like-Buttons Informationen über die Nutzer von anderen Webseiten sammeln. Das gibt es halt im Podcast-Bereich einfach überhaupt nicht.
Ja, aber es gibt ein paar Projekte, Ideen, um Podcast-Statistiken doch ein bisschen besser zu machen. Und darüber wollten wir auch mal kurz berichten, weil es, glaube ich, auch immer mehr zu einem Thema wird, vor allem je mehr professionelle Content oder Podcast-Produzenten versuchen, ihre Podcasts zu monetarisieren, umso wichtiger ist es bei vielen einfach zu wissen, ne, was sind denn eigentlich jetzt meine Statistiken, wie viele Leute hören jetzt oder kann ich in irgendeiner Form meinen Inhalt optimieren, sodass tatsächlich vielleicht auch mehr Leute reinhören und meine Reichweite besser wird. Also es interessiert jetzt natürlich nicht nur Vermarkter, aber auch Podcaster, die einfach Lust haben, zu verstehen, was das Verhalten so ein bisschen ist von ihren Hörern oder ob sie an irgendeiner Stelle vielleicht nicht mehr weiterhören, dann kann man so ein bisschen am Podcast-Format schrauben.
Genau, und das ist auch tatsächlich der wichtige Aspekt bei den zwei Sachen, die wir jetzt gleich kurz anreißen werden, dass die eben darauf angelegt sind, nicht einzelne Nutzer zu tracken, so wie es jetzt zum Beispiel Facebook, Google und Co. auf den Webseiten machen. Also tatsächlich einzelne Nutzer zu tracken, um denen dann später auf Facebook oder in den Google-Suchergebnissen spezifisch auf sie abgestimmte Werbung zu bieten, sondern die eher darauf ausgelegt sind, Hörverhalten zu tracken. Und das über eine Gruppe von Hörern eben. Mhm. Genau. Ein Projekt, würde ich es mal nennen, was in die Richtung geht, nennt sich Podcast Pingback, kurz Podping. Da kannst du vielleicht ein bisschen mehr, da hattest du, glaube ich, auch mit dem Initiator irgendwie mal geschrieben.
Genau, also das war schon vor ein paar Monaten, habe ich drüber gelesen und habe mich da auch bei den Machern gemeldet. Dieses Pingback ist im Endeffekt eine Art Schnittstelle, die versucht genau diese Lücke zwischen nur serverseitig und clientseitig zu schließen und bietet eine Möglichkeit, den Podcast-Client, also den Podcatcher-App-Konsumenten, die Möglichkeit, bestimmte Informationen an einen Server zu schicken, an eine Schnittstelle, mit ja, halt so Informationen wie User hat auf Play gedrückt, User hat auf Pause gedrückt, User hat jetzt 15 Sekunden am Stück gehört, User hat irgendwas gemacht oder hat jetzt 2 Minuten zurückgespult oder irgendwas. Also einfach Informationen, die ein bisschen besser das Verhalten erklären. Und dann auch ein paar andere Daten, auch optional, glaube ich, tatsächlich auch ein paar persönliche Daten, aber das ist alles nur so quasi eine Art Spezifikation, was da alles möglich wäre, theoretisch. Und ja, was dieses Projekt einfach versucht hat, ist zu sagen, okay, wir definieren so eine Art Standard, wie sich halt die Podcast-Clients mit den Podcast-Hostern verständigen können, damit man halt ein bisschen bessere Statistiken rauskriegt aus der Geschichte. Ja, das Projekt ist aktuell noch in Entwicklung. Es gibt da ein paar Unternehmen, die sich so ein bisschen beteiligen, beziehungsweise ihr Feedback da einfließen lassen. Wir haben uns auch gemeldet, dass wir interessiert sind an dem Thema, weil wir einfach es mal auch ausprobiert haben wollten und so wissen, wie viel besser dann die Statistiken dadurch werden. Aber es ist noch nicht so weit. Und ich glaube auch tatsächlich bei dem Projekt scheitert es ein bisschen an, glaube ich, der Vernetzung der Macher. Also ich meine, im Endeffekt muss man einfach die Mehrheit erreichen mit so einer Idee, damit das überhaupt Sinn macht. Ja, wenn jetzt nur 2 weniger bekannte Podcatcher diesen Standard umsetzen, bringt es natürlich sehr wenig.
Ja, brauchst halt auch irgendwie ein bisschen als Initiator von sowas irgendwie ein bisschen Credibility, um auch Podcatcher und Podcast-Hosts, die ja beide irgendwie technisch irgendwas dafür machen müssen, davon zu überzeugen, dass dein Weg vielleicht der richtige ist und dass den auch viele einschlagen werden, weil Statistiken machen halt auch nur Sinn, wenn sie zwischen den einzelnen Anbietern vergleichbar sind. Das ist eigentlich das Hauptproblem der Statistiken heutzutage, dass wenn du Statistiken von, keine Ahnung, Spotify mit denen bei uns vergleichst, dadurch, dass sie eben anders gemessen werden, sind sie halt nicht vergleichbar. Und genauso gilt es zwischen uns und anderen Podcast-Hosts. Solange nicht die gleichen Messverfahren angewendet werden, die wir dann nächste Folge mal ein bisschen näher beleuchten werden, lassen sich die Zahlen einfach nicht vergleichen.
Genau, und bei Podbang haben wir aktuell so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht deswegen halt nicht weitergehen wird mit dem Projekt, beziehungsweise gibt es ein anderes Projekt, was deutlich interessanter, zumindest was halt diese Credibility angeht, ausschaut. Dazu hast du, glaube ich, auch mehr bei der Podcast-Movement erfahren. Ja, ich würde einfach das an dich jetzt übergeben.
Oh. Ja, konkret habe ich tatsächlich auf der Podcast-Movement zum ersten Mal davon gehört, obwohl es dieses Projekt wohl schon seit irgendwie 2017 gibt. Und zwar wird das vorangetrieben von NPR. Das ist das öffentlich-rechtliche Radio in den USA. Und was die gemacht haben, war, dass sie letztes Jahr schon mal so eine erste Spezifikation, wie diese Kommunikation zwischen der Software, mit der man den Podcast hört, und dem Podcast-Host, der dann am Ende die Statistiken sammelt und für den Podcaster aufbereitet, wie das funktionieren könnte. Und haben das, weil die selbst auch eine eigene App haben, um quasi deren Medienkatalog ihren Hörern zu darzubieten. Und wohl auch irgendwie, ich glaube, sie haben irgendwas von 5-6% gesagt, die tatsächlich die Podcasts über diese App hören. Sprich, die haben schon eine ganz gute Nutzerbasis, mit der man sowas auch mal testen kann. Und haben eben diese erste Spezifikation, die sie da ausgearbeitet haben, da drin mal getestet und hatten da wohl ganz gute Ergebnisse. Was sie dann dazu bewogen hat, an andere Stellen ranzutreten, also andere Podcast-Hosts. Ich glaube, sie haben auch mit dem Initiator von Podping gesprochen, soweit ich mich erinnere, und eben halt angefangen, einen, ich sag mal in Anführungszeichen, richtigen Internet-Draft zu schreiben. Internet-Drafts sind im Prinzip formelle Dokumente, die ein bestimmtes Format haben, die Standards beschreiben, im Prinzip wie das Internet funktioniert. Also es gibt einen Standard dafür, wie der Browser mit dem Server spricht, zum Beispiel. Und genauso wäre das jetzt ein Standard, ein Dokument in dem Format, wie es auch von der Organisation, die diese Spezifikationen verwaltet, angenommen werden und quasi als offizieller Standard deklariert werden könnte. Und ja, das Dokument ist ordentlich lang, es sind so 11 Seiten, sehr detailliert. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Punkte eingehen, aber so grundsätzlich sieht das alles ein bisschen, ich sag mal, robuster aus als bei Podping. Und auch von der Herangehensweise, eben, dass sie mit verschiedenen Stellen gesprochen haben und dass NPA eben auch, zumindest in den USA, einen relativ hohen Stellenwert hat und da auch als in der Podcast-Welt einen gewissen Stellenwert hat, lässt mich da so ein bisschen besser oder positiver in die Zukunft blicken als bei Podping. Weswegen ich dann auch der Dame, die den Talk, beziehungsweise war so ein Mini-Panel auf der Podcast-Movement gemacht habe, danach mal angeschrieben habe und sie gebeten habe, da ein bisschen mehr Informationen uns zu geben, weil man findet tatsächlich im Internet genau nichts dazu. Aber sie arbeiten wohl gerade dran an der richtigen Webseite. Wir werden auch dieses Spezifikationsdokument, was ich eben erwähnt habe, in den Shownotes mal verlinken und auch den Link zu der alten Spezifikation. Und ja, dann hoffe ich, dass wir da irgendwie in der Zukunft auch ein bisschen mehr noch zuhören werden. Die großen Probleme, die beide Projekte haben, ist natürlich Apple. Rand auf. In den USA ist es so, dass über 60% der Podcast-Downloads über Apple Podcasts stattfinden. Das ist so eine allgemein anerkannte Zahl, die auch von sowohl von NPR als auch von vielen anderen Hostern so unterschrieben wird. Und ja, solange Apple diesen Standard nicht unterstützt, ist es halt schwierig. Selbst wenn die anderen 40% der Clients, mit denen gehört wird, das machen würden, hast du halt immer noch einen, zumindest in den USA, den Großteil der Clients, die eben keine detaillierten Statistiken in diesem Format zurückliefern. Was Apple natürlich in Zukunft mit ihren Statistiken vorhat, weiß natürlich keiner. Kann ja auch sein, dass die da total tolle Ideen haben und auch vielleicht sogar sowas Ähnliches schon auf dem Schirm haben, was dann auch andere implementieren könnten. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Und wir werden da aber auf jeden Fall dranbleiben, weil das für uns natürlich einerseits aus Serversicht interessant ist und auf der anderen Seite aber natürlich auch für unseren Webplayer interessant ist, weil wir ja mit dem Webplayer auch im Prinzip eine Abspielsoftware haben, die wir in der Hand haben und über die wir auch detailliertere Statistiken sammeln könnten. So wie das Spotify und Co. machen. Deswegen, ja, bleiben wir da auf jeden Fall dran und hoffen, dass sich da ein bisschen was tut.
Ja, damit hätten wir, glaube ich...
Ein Abschlusssatz wollte ich noch... Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir da bisher noch nichts gemacht haben, weil ich glaube, so mit dem ganzen DSGVO-Zeug hätten wir das wahrscheinlich alles sofort wieder abbauen können. Und jetzt können wir es einfach... Wenn wir es jetzt machen, dann können wir es direkt konform machen.
Ja, das ist sowieso, glaube ich, das Thema. Also, gut, dass du es erwähnst, weil ich glaube, da machen sich erstmal die Amis keine Sorgen.
Na, das würde ich tatsächlich so nicht sagen. Also das haben sie auch schon explizit angesprochen in dem Vortrag, Interview, Panel, wie auch immer. Und gerade so im öffentlich-rechtlichen Bereich reden die schon darüber. Und es gibt tatsächlich in den USA auch irgendwie Bestrebungen, in zumindest einzelnen Bundesstaaten, quasi was DSGVO-ähnliches irgendwann mal in Stellung zu bringen. Weil die ja schon ich meine, es ist ja schon ein Sinn dahinter und den sehen die hier natürlich auch. Von daher würde ich das nicht ganz so pessimistisch sehen, tatsächlich.
Okay, ich glaube einfach, es gibt wahrscheinlich schon ein paar Leute, die ja, dieses Thema halt vielleicht auf dem Schirm haben, aber im Endeffekt ist es so, es ist ein Thema, was halt sehr, sehr anstrengend ist, vor allem, wenn man halt das quasi erstmal aus technischer Sicht betrachtet, dann halt diese ganzen Datenschutzgeschichten zu berücksichtigen, das braucht halt schon eine andere Optik und die fehlt, glaube ich, schon oft. Vielleicht nicht bei jedem, nicht bei allen Leuten, aber die es unter Umständen auch technisch umsetzen werden, da habe ich so ein bisschen Angst, dass die das nicht wirklich interessiert, weil es ist halt langweilig, wenn also das umsetzen muss.
DSGVO-Konformität ist tatsächlich auch Teil dieses Drafts. Also es steht, das halt oben so ein bisschen, sind die Ziele dieses Dokuments beziehungsweise dieser Spezifikation definiert und da ist einer auch eben, dass du DSGVO und generell Privacy konform das Ganze implementierst. Und den Eindruck hatte ich eben auch, so wie sie darüber gesprochen hat, dass sie da jetzt nicht den Facebook machen wollen. Klar, was jetzt die einzelnen, was die einzelnen Hersteller von Podcast-Clients und Podcast-Hosts machen. Klar, da haben sie natürlich keinen Einfluss drauf. Aber von der Grundanlage her ist eben diese Spezifikation so aufgebaut, dass sie schon eher in Richtung Privacy geht als nicht.
Komischerweise. Also Podping hatte ich mir genauer angeschaut, die Spezifikation, und da gab es auch zumindest die Möglichkeit, dass der Podcatcher entscheidet, welche Daten weitergeschickt werden, beziehungsweise müssen die dann auch so bestimmte Zustimmung wahrscheinlich in der EU noch einholen, dass man mehr Daten teilen will, weil es gibt bestimmt welche, die auch Login haben, vielleicht wissen sie auch ein paar Daten mehr über die Person. Das heißt, also das ist, glaube ich, auch ein Thema in dieser Spezifikation. Mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt.
Was ich tatsächlich auch noch ganz, ganz interessant fand, war, dass sie auch direkt mitgedacht haben, im Prinzip eine Art SDK, also quasi schon fertige Softwarekomponente für iOS und Android auch zu implementieren, damit eben die Hürde für Podcast-Client-Hersteller möglichst gering ist, dieses Format zu unterstützen. Ja, so viel, glaube ich, zum ersten Teil unserer kleinen Statistikserie. Unsere erste Serie. Juhu. Ja. Genau, nächste Woche, oder ich sage immer nächste Woche, nächste Episode, wann immer die kommen wird, ja, werden wir dann einfach mal ein bisschen versuchen aufzuschlüsseln, wie wir Statistiken sammeln oder beziehungsweise überhaupt erstmal, was man serverseitig für verschiedene Ansätze haben kann, weil da gibt es auch nochmal so zwei, vielleicht sogar drei, falls mir noch einer einfällt, Ansätze, wie man das machen kann und eben wie wir das machen und wonach wir uns da so ein bisschen richten. Und damit kommen wir zum Ende dieser doch nicht ganz so kurzen Folge. Wie immer. Ja, wir sagen danke fürs Zuhören. Falls ihr Feedback habt, erreicht ihr uns per E-Mail unter hello@podigy.com, auf Twitter unter @podigy_de, auf Facebook findet ihr uns unter Podigy und überall anders im Internet auch. Ich glaube, wir sind sogar auf Instagram, richtig?
Wir sind auf Instagram, obwohl die da schon länger nichts mehr veröffentlichen. Aber ja, auch da kann man uns erreichen.
Genau, was mir die Woche noch eingefallen ist, falls ihr irgendwie Themen habt, die wir irgendwie mal besprechen sollten, also irgendwie Fragen, die ihr zum Thema Podcasting habt, die ihr irgendwo anders ausreichend beantwortet kriegt, sagt uns einfach Bescheid. Wir haben meistens Ahnung oder wir können uns informieren zumindest.
Genau.
Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und wir hören uns.
Tschüss.